Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jagoda Marinic, Publizistin und Podcasterin, Kolumnistin unter anderem für den Stern, für die Taz und gerade erst geadelt vom Medium-Magazin als Kulturjournalistin des Jahres. Jagoda Marinic, herzlich willkommen heute und kann man schon noch sagen, ne? Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr dir und dein, Ihnen und Ihren Zuhörern.
Ja,
ich bin so gut da drin.
Ja. Du, sie, wir. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wünschen Ihnen allen, die Sie uns heute zuhören, in der Tat ein frohes neues Jahr live am Radio. Hoffentlich sind Sie dann gerade noch im Pyjama und ganz entspannt. Oder wenn Sie die erste Folge des Podcasts hören in diesem Jahr. Ja, oder Marinic, ich wollte es eigentlich fragen, aber irgendwie frage ich besser, glaube ich, nicht nach guten Vorsätzen, oder?
Nee, ich mache das ehrlich gesagt nicht. Doch, ich wollte tatsächlich jetzt aufhören zu essen. Also ich glaube, ich habe durchgegessen gefühlt seit Weihnachten. Und ich wollte heute wieder so dreimal täglich essen. Das ist mein Vorsatz ab heute.
Okay, na, ich sage das auch. Also meine Vorsicht ist begründet durch Ihre letzte Kolumne in der Süddeutschen Zeitung. Gute Vorsätze sind von gestern, stand da.
Ja, wenn, dann muss man sich durchoptimieren. Also es war mehr so eine kleine Kritik an unserem Selbstoptimierungsfanatismus, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich früher hat man mal gesagt, ich rauche 3 Zigaretten weniger oder ich nehme 2 Kilo ab, aber jetzt hat man ja so ein neues Mindset, überlegt sich ganz große Ziele, Intentionen, Mantren, wie heißt es? Also so diese ganze Bewegung, so was ganz Großes aus jedem Jahr zu machen. Mhm. Und ich fand das so ein bisschen eine Selbstüberforderung und auch, die man teilweise auch an andere stellt. Ne? Also nicht nur an sich selbst, sondern auch sagt so, wie gehst du denn mit deinem Leben und wie erleuchtet bist du denn? Was sind deine Ziele? Und mich stresst dieses ganze Mindset-Ding ein bisschen.
Okay, gut, dann will ich Sie an dieser Stelle gar nicht weiter stressen. Ich kündige aber schon mal an, ich habe einen guten Vorsatz, aber das erzähle ich später, ist nämlich auch eines unserer Themen heute. Aber erstmal arbeiten wir an der, ja, ich würde sagen, Selbstoptimierung unseres Landes. Schöner Silvesterfeiern, also ohne Angriffe auf Feuerwehr und Polizei. Das wäre ja gleich erstmal unser erstes Thema. Das Jahr 2023 ist noch jung, aber es hat schon eine erste Debatte. Was war los in der Silvesternacht in Berlin, in bestimmten Stadtteilen, aber auch zum Beispiel in Duisburg oder auch in Köln? Gab es Angriffe auf Rettungskräfte, also auf Feuerwehrleute, auf die Polizei? In Berlin zählt man allein über 30 Verletzte im Kreise dieser Berufsgruppen, weil sie unter anderem mit Knallern beschossen wurden, weil Bierkästen auf sie geworfen wurden, weil sie wirklich zum Teil bewusst in Hinterhalte gelockt wurden, wo dann versucht wurde, die Feuerwehrautos zu plündern. Und das Ganze mal abgesehen von den üblichen traurigen Geschichten, die es so gibt an Silvester, weggesprengte Hände und Finger und Augen, die verloren wurden durch Knallerei. Jagoda Marinic, das ist ja, wenn wir nochmal diese Angriffe uns anschauen, schwer nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, ob wir da weit kommen, wenn ich Sie jetzt frage, was geht in solchen Köpfen vor? In dem Moment nicht so viel, vermute ich mal.
Das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Ich kann nur, mein ganzes Einfühlungsvermögen endet dort, wo ich mich angegriffen fühle, in dem Ausmaß. Also ich war selber, glaube ich, das letzte Mal vor 18 Jahren oder so in Berlin an Silvester und habe mir damals vorgenommen, das möchte ich nicht wieder. Also dieses exzessiv durch die Seite, durch Querschießen, es kostet mich vielleicht ein Auge, dass ich jetzt irgendwie in einer dummen Ecke stehe. Ich weiß nicht, woher dieses Bedürfnis kommt. Und ich erinnere mich, ich habe auch überlegt, so im Vorfeld, in Frankreich gab es ja auch mal diese aggressiven Jahreswechsel, da brannten dann, glaube ich, 900 oder 1000 Autos und dann überlegte man sich, wie geht man damit um? Die haben jetzt ja verboten, Böller zu verkaufen, was dazu führte, dass viele Franzosen in Deutschland Böller eingekauft haben. Ich weiß nicht, ich verstehe schon, dass nach 2,5 Jahren Corona viele Leute irgendwas rauslassen müssen, so hedonistisch, und dass das anscheinend in unserer Gesellschaft für manche nur über dieses Ballern funktioniert, das kann ich mir erklären. Aber es macht der Mehrheit der Gesellschaft, inklusive der Tiere, in deren Augenhöhe das dann platzt, wahrscheinlich keine so große Freude. Und ich bin sowieso Fan dieser zentralen Feuerwerke. Also ich hätte einfach lieber gern ein großes, schönes, von dem viele was haben, als dieses planlose Lärmbollern, wo dann irgendwie alles stinkt und alles in die Luft steigt. Also ich habe persönlich überhaupt keinen Zugang, was einen so fasziniert an, man muss selber diese Rakete hochfliegen lassen.
Tja, ich meine, vielleicht ist das genau dieser Moment. Ne? Man hat es in der Hand, man zündet und
also wenn
zündelt,
man metaphorisch.
Ja. Naja, aber also ja. Vielleicht hat das auch in der Tat was mit Kontrolle oder auch mit Ventilen zu tun. Ne? Da muss was raus. Wir haben das ja an verschiedenen Stellen immer wieder gesehen. Wir haben uns ja alle gewundert, was denn los war mit Fans in Belgien und den Niederlanden, die sich gefreut haben über die Siege der marokkanischen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft, dass das in so Krawallen ausartete. Offenbar gibt es manchmal so Momente, wo ja ganz banal vielleicht dann auch so ein Gefühl der Stärke und der Macht entsteht?
Ja, ich glaube, man kann das ja vergleichen mit dem Bedürfnis, den Karneval und Fasching und diese Dinge hatten. Aber selbst da hat man dann irgendwelche Ritualisierungen und Formen gefunden, wie das dann stattfindet. Also, dass das über bloße Gewalt passieren will. Also, die Beschreibungen waren ja jetzt, man lockt Feuerwehr in den Hinterhalt oder ehrenamtliche Feuerwehrmänner und Frauen. Und da frage ich mich schon, was passiert in der Gesellschaft, wo es Teile gibt, die so ein Bedürfnis haben nach Aggression. Und wir haben an diese Böller-Thematik ja diesen Freiheitsdiskurs mit drangehängt, wo ich jetzt schon das Gefühl habe, manche denken tatsächlich, dass dieses, ich habe banal die Rakete in der Hand, die konnte ich aber billig kaufen, kann sie hochlaufen. Also so billig kriege ich meinen Freiheitskampf nie wieder. Und dass man das dann eben auch ausexerziert. Und da denke ich, vielleicht muss man mal da diesen Freiheitsdiskurs auch vom Böllern lösen, weil es einfach eine falsche Zuführung ist. Ich glaube nicht, dass es etwas allzu Großes mit Freiheit zu tun hat, denn die Menschen in Sydney, die sich dieses großartige Feuerwerk ansehen, das dann um die Welt geht, sind ja auch nicht unfrei und gucken, wie kann man eigentlich diese gewaltbereiten Teile, die das Feuerwerk ja auch missbrauchen. Ich meine, selbst wenn da manche Leute böllern würden, wenn es ihnen eben gefällt, aber eben nicht in diesem Exzess. Ich denke mal lieber mal auf Spinningrad, wenn sie sich austoben müssen, oder sollen sie halt andere Wege finden. Aber nicht
an Silvester.
Ja, von mir aus an Silvester auf dem Balkon. Aber die Aggression und die Katharsis, sollen sie halt tanzen, sollen sie whatever. Aber warum ich das über Gewalt an anderen ausleben will, und da möchte ich dann auch keine Rechtfertigungsversuche machen müssen.
Ich glaube, ich muss jetzt an dieser Stelle gar nicht nachfragen, kam schon raus. Die Debatte läuft ja jetzt, die lief natürlich vorher, wie in jedem Jahr, Böllerverbot. Jetzt läuft sie nachgelagert nochmal, dass man eben aufgrund dieser Erfahrung sagt, dann lass es uns doch bitte in der privaten Hand ganz lassen. Ne? So wie Sie beschrieben haben, natürlich diejenigen, die das professionell betreiben, große öffentliche Feuerwerke gerne, aber eben nicht mehr so, dass man das in jedem Supermarkt um die Ecke kaufen kann. Sagen Sie ja?
Ja, weil bei uns wird dann gleich so getan, das geht nicht, weil wir immer so auf eine Trotzdebatte einsteigen. Aber in Frankreich, das ja das Land auch der Liberté ist, ging es ja auch, dass man es nicht kauft. Und auch da muss man einen Schritt weiter denken, wenn man es eben nicht kaufen kann. Was tun wir stattdessen, um vielleicht schon eben zu organisieren, aber dass sich Menschen, also sich alle sicher fühlen und dass alle das Gefühl haben, ich komme hier gut ins neue Jahr und nicht manche ballern in alle Richtungen so, weil sie es brauchen, etwas in der Hand zu haben.
Aber man könnte natürlich an dieser Stelle auch sagen, so viele Millionen Menschen in diesem Lande haben das einigermaßen verantwortungsvoll offenbar hinbekommen, alle Finger noch dran und auch die Rettungskräfte mehr unbehelligt gelassen. Ist das dann nicht doch irgendwie letztendlich ganz vielen Leuten einen Spaß, den man teilen kann oder eben auch nicht, aber doch dann offenbar, weil es ja viele machen, den Spaß nehmen, weil eben eine kleine Minderheit so ausrastet?
Ja, da werde ich dann Haushaltsbeauftragte. Also da frage ich mich manchmal schon, wie viele Gelder wir ausgeben, für was, in welchen Zeiten. Ja, eigentlich muss ich sagen, empfinde ich fast schon eine gewisse Traurigkeit, wenn der größte Spaß für die Leute dann tatsächlich ist, diese Böller hochzujagen. Und ich denke, da kann man schon mal in den Kampf gehen, ob das jetzt wirklich nicht auch ein Bereich ist, wo wir nicht klüger überlegen können in Sachen der Zeiten. Ja, ich sag unbeliebterweise auch der Klimakrise und so, was man am Jahresende eigentlich tun kann, um dieses Gefühl von Fest, Freiheit und von mir aus auch Aggression freien Lauf zu lassen. Aber muss es wirklich immer übers Böllern sein? Privatböllern.
Was war los in der Silvesternacht? Das könnte ich jetzt schon wieder fragen, aber diesmal geht's eigentlich nur um eine Person, nämlich Christine Lamprecht, die Verteidigungsministerin, die uns allen via Instagram, also via Social Media, einen guten Rutsch wünschen wollte, sich schön aufgestellt hatte an einer großen Kreuzung in Berlin. Es war ganz offensichtlich windig und ich sage Ihnen auch gleich nochmal, was sie gesagt hat, falls Sie es jetzt nicht verstehen sollten. Wir haben einen kleinen Auszug.
Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön.
Also sie sagt, die Christine Lamprecht, die Verteidigungsministerin, mitten in Europa tobt ein Krieg und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und mit tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Christine Lamprecht, über dieses Video gibt es eine Menge Spott, auch Empörung. Ich teste mal die Gefühlslage mit meinem heutigen Gast, der Publizistin und Schriftstellerin Jakuta Marinic, die übrigens Instagram sehr aktiv und auch professionell, würde ich mal sagen, bespielt. Und in unserer Runde ist jetzt auch Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios. Hallo.
Hallo.
Aber erstmal die Frage an Jakuta Marinic. Ist das einfach nur unprofessionell oder ist es noch ein bisschen schlimmer?
Ich habe in weiser Voraussicht wirklich alle Videos weggeklickt gehabt, in der ich Frau Lambrecht gesehen hatte zwischen den Jahren, weil ich wusste, es kann irgendwie nicht gut sein, wenn es mir so oft entgegenkommt. Ich habe es dann in Ruhe nochmal angeschaut heute und bin wirklich manchmal so dieser, ja, will man einen Witz drüber machen, weil auch wenn man jetzt den O-Ton hört, ne, diese Böller, dieses Geräusche von Peng, also ich weiß, verstehe wirklich nicht, wie sie darauf kam, sich dort hinzustellen. Und auf der anderen Seite dieser Zynismus fast schon dazustehen und zu sagen, ja, es ist halt Krieg und wie es eben so ist, im Krieg haben es manche auch gut. Ich gehöre zu denen. Ich habe auch sehr viele tolle Begegnungen gehabt. Man kann natürlich sagen, weil ich für die Ukraine war, gab es da viele Menschen, die mich beeindruckt haben. Aber es ist von einer solchen Unbeholfenheit, dass man sich langsam fragt, wie, ja, es wird ja auch beobachtet, ist ja die Verteidigungsministerin. Wie geht es Menschen in der Ukraine, die ja wirklich dann nach Silvester massiv bombardiert worden sind in Kiew zum Beispiel, wenn man so ein Video dann aus Deutschland, aus Berlin hört.
Mhm. Stefan Dietin, wie ging Ihnen das, als Sie das zum ersten Mal gesehen haben? Als so derjenige, der eben Politikerinnen und Politiker für uns beobachtet.
Naja, ich habe das als erstes gesehen und gedacht, wie unglaublich schlecht ist dieses Video in seiner Qualität, in seiner Machart. Wir haben das ja gerade gehört, man kann sie kaum verstehen. Und dann kommt dieser bizarre Kontrast zwischen der Ministerin, die vom Krieg spricht, in dieser Kulisse von Böllern. Also das reiht sich jetzt ein in eine schon ganz schön lange Chronik skandalös dieser Ministerin. Es geht inzwischen auch wirklich in eine politische Dimension hinein. Lambrecht steht einmal mehr jetzt in der Kritik deswegen. Die ersten Stimmen aus der Opposition gibt es. Und jetzt gerade kurz vor dieser Sendung spielte das auch eine Rolle in der Bundespressekonferenz, in der ersten Regierungspressekonferenz dieses Jahres. Es dauerte nicht lange. Da wurde der Sprecher des Verteidigungsministeriums danach befragt. Und auch das war nun denkwürdig, denn das war auffällig, nicht nur schmallippig der geantwortet hat, ich habe dem nichts hinzuzufügen, die Worte der Ministerin stehen für sich, sondern wie das Bundesverteidigungsministerium da, man kann das glaube ich gar nicht anders sagen, auf Distanz zur eigenen Ministerin gegangen ist, indem der Sprecher gesagt hat, das ist ein ganz privates Video, das ist auf ihrem, er sagte, privaten Kanal veröffentlicht worden und er hat dann mehrfach betont, es seien keine Ressourcen des Ministeriums dafür verwendet worden. Und an diese Aussagen werden sich jetzt mit Sicherheit neue Diskussionen anknüpfen. Die Frage, kann eine Ministerin sagen, das habe ich privat gemacht, das hat sozusagen mit meinem Amt nichts zu tun. Darauf läuft diese Argumentation hinaus. Die ist so nicht haltbar. Und der Verweis darauf, dass das ein privat hergestelltes Video ist, erklärt, warum es so miserabel ist, aber weckt natürlich an alle, die die Diskussion um diese Ministerin in Erinnerung haben, eine der letzten Diskussion in Erinnerung, als es um ein Foto ihres Sohnes ging in einem Regierungshubschrauber und sie dann erst auf Nachdruck erklären musste, wie das zustande gekommen ist. Sie hat ihren Sohn im Regierungshubschrauber fotografiert, der hat das auf Instagram gepostet, jetzt war es vielleicht umgekehrt. Der Sohn hat die Mutter miserabel gefilmt da in der Silvesternacht. Es ist auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht worden. Also diese Ministerin ist wieder mal in schwerem Fahrwasser.
Ja, Gunnar Marinisch, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Sie wissen ja schon ein bisschen, wie das geht bei Instagram. Und ich glaube, man muss das auch mal sagen für alle Menschen, die das vielleicht jetzt nicht täglich verwenden. Das ist ja nicht so, dass man das nicht unter Kontrolle hat. Ne? Also man macht so ein Video in der Regel und bevor man das dann wirklich an alle verteilt postet, guckt man sich das in der Regel ja nochmal an. Oder meinen Sie, das hat da keiner getan? Ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich Spekulation. Die Frage ist vielleicht eher, wie professionell muss eine Ministerin mit solchen Mitteln sein?
Ja, erstens muss sie professionell genug sein, zu wissen, wann sie was wie wo postet. Natürlich muss sie das sein. Aber mir fällt da manchmal so aus dem Schwäbischen, also meiner schwäbischen Herkunftsregion Stuttgart, da hat, glaube ich, Kretschmann irgendwann mal gesagt, ist jemand ministrabel. Und es gibt Persönlichkeiten, wo man sich dann tatsächlich fragt, sind sie sich der Dimension ihres Amtes bewusst? Und das heißt eben auch, dass selbst wenn ich Dinge als Privatperson mache, in einer Form eine Verantwortung trage für die Glaubwürdigkeit meines Amtes. Und es war ein Neujahrsgruß. Und auch wenn ich den privat mache und überhaupt etwas wie diesen Krieg in der Ukraine dann in den Mund nehme, dann habe ich eine Verantwortung. Dann kann ich nicht im nächsten Moment erzählen, wie schön das für mich persönlich war. Also da scheint jemand zu sein, der eine große Unsicherheit hat, politische Kommunikation mit einer gewissen Würde zu führen. Und natürlich löst es bei der Bevölkerung ein Misstrauen aus. Und was ich glaube, wirklich schädigend ist für dieses Amt und auch für die Politikerinnen und Politiker, Politiker in Verantwortung an sich, ist dieser Eindruck von Empathielosigkeit, was man ja eh oft vorwirft, die da oben, denen ist es doch am Ende egal, ob Menschen arm sind, ob Menschen im Krieg sind. Also dass sie diesen Raum öffnet, zu sagen, Mensch, verstehen die eigentlich manchmal so in ihrem abgeschotteten politischen Raum, in dem sie eben auch sind durch die Privilegien, die sie durch diese Ämter haben, was das bei den Leuten auslöst, die sie damit eigentlich ansprechen sollten. Und das ist was ich schon gern diskutieren würde, wenn Menschen, Politikerinnen Ämter innehaben, dass sie tatsächlich auch irgendwo die Pflicht eingehen, solche großen Feiertage und wie auch immer mit einer Sprache einzugehen, die den Dimensionen des Gesagten würdig ist. Also in diesem Krieg in der Ukraine sind Menschen gestorben. Da geht es eben nicht darum, wie persönlich schön die Begegnungen für sie waren.
Naja. Wobei die Frage ist natürlich, man kann an dieser Stelle einfach natürlich auch schweigen und dieses private Video einfach gar nicht machen. Das war so eine Frage, die mir in den Sinn kam. Stefan Dietjen, vielleicht können Sie die beantworten. Muss ich mir das wirklich so vorstellen? Also gibt es Bundesministerinnen und Bundesminister, die sowas einfach wirklich privat machen? Ich hätte jetzt gedacht, da sind mittlerweile professionelle Begleiterinnen und Begleiter, die sofort das Gerät in die Hand nehmen und sagen, lass uns das nochmal anschauen, lass uns nochmal einen Filter drauflegen, lass uns nochmal gucken, was Jagoda Marinic gerade gesagt hat. Stimmt das, stimmt die Wortwahl oder liegen wir da so ein bisschen daneben?
Also es gibt diese Politikerinnen, es gibt zumindest eben eine Ministerin und das ist Christine Lambrecht, der das nun zum wiederholten Mal passiert. Die Geschichte mit dem Sohn, ich habe sie eben deswegen eingeführt, weil sie ja an sich daraus hätte lernen können, dass diese Trennung, privates Bild, Sohn, Regierungshubschrauber, war irgendwie privat auf Instagram, dass das nicht funktioniert und die Ministerin in ihrem Amt betrifft. Das ist auch deswegen ungewöhnlich, weil wir in dieser Regierung gleichzeitig, wenn wir etwa auf Annalena Baerbock schauen oder auf Robert Habeck, eigentlich einen Standard sehen, wie man in einer hochprofessionellen Weise diese sozialen Medien bespielt. Das kann man auf eine ganz eigene Art und Weise thematisieren und auch problematisieren, weil das zum Teil Elemente von Inszenierungen bereits annimmt. Aber denen wäre so etwas schlichtweg nicht passiert. Da ist ein professionelles Verständnis und eine professionelle Infrastruktur dahinter. Das würde da bei denen nicht passieren. Bei Lambrecht passiert es zum aberen Male. Und ich würde mal sagen, es gibt viele Gründe in diesem Jahr, dass wir irgendwann in den nächsten Monaten eine Kabinettsumbildung sehen. Das hat auch damit zu tun, dass wir damit rechnen, dass die Innenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin nach Hessen geht. Und die Diskussion, ob diese Ministerin, diese Bundesverteidigungsministerin, diese Ministerin jetzt nach diesem Jahr und dem Anfang dieses Jahres in dieser Zeit, in diesem Amt haltbar ist, die hat jetzt wieder Vollfahrt aufgenommen.
Gäbe ein paar Gründe dafür, ne? Auch jenseits dieser Insta-Videos, diese Frage der Kabinettsumbildung an der Stelle zu stellen. Aber ich würde noch mal einmal ganz kurz, Stefan Dietjen, weil Sie es angesprochen haben, auf diese andere Form gehen, Habeck, Baerbock und andere, die das ja auch perfekt betreiben. Das ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr, ne? Auch die Gefahr nach einer solchen Reaktion ist auf ein solches Video, dass wir natürlich nur noch durchinszeniert perfekt vorgezeigte Politikerinnen und Politiker kriegen, die quasi keinen Deut ihres Lebens mehr nicht der Kontrolle unterziehen. Jagoda Marinic.
Na, ich würde umgekehrt fragen in dem Fall, selbst wenn es privat wäre, bezieht sie sich ja in der privaten Ansprache auf berufliche Erfahrungen, die sie eben auch gemacht hat. Und ich will auch privat Persönlichkeiten, die bei mir Vertrauen wecken. Also ich will Persönlichkeiten, also wenn wir ein Video gesehen hätten wie bei Sanna Marin, wo sie eben an Silvester einfach getanzt hat. Nein, es geht ja auch, wenn es um ihre private Beurteilung ihres Jahres ginge, wäre es für mich diskutabel, ob sie privat das Format aufbringt, diese Themen auf die Art und Weise zu verhandeln, wie ich es würdig finde für jemanden, der so viel Verantwortung hat und auf den die Welt dann blickt. Und umgekehrt, ja, ich glaube, soziale Medien sind ein sehr machtvolles Instrument, um zu Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Und ich habe kein Problem damit, dass ich Politikerinnen sich dann professionell überlegen, wie sie sich inszenieren, weil auch dadurch kann ich private Haltungen ablesen. Also ich muss jetzt nicht wissen, wie die frühstücken oder wo ihre Kinder rumhüpfen. Mich interessiert im Gegenteil, wie gut nutzen sie diese medialen Kanäle professionell, um Inhalte, die politisch wichtig sind, an eine andere Zielgruppe zu bringen, als sie es vielleicht übers Fernsehen tun könnten.
Jagoda Marinic. Und Stefan Dietjen, vielen Dank für diesen Blick auf ein interessantes Video zum Jahresbeginn. Es gibt ja leider eigentlich auch eine wichtigere Aufgabe für Christine Lambrecht als PR-Desaster zu reparieren gerade, nämlich natürlich nach wie vor der Krieg in der Ukraine. Wenn wir auf die Nachrichtenlage schauen, wir haben wieder Beschuss der ukrainischen Hauptstadt Kiew durch russische Drohnen. Wieder wurde die Stromversorgung getroffen. Also es herrschte alles andere als Ruhe zum Neujahr. Deutschland auch wichtig in den Nachrichten. Deutschland hat jetzt zum neuen Jahr die Führung der NATO-Eingreiftruppe übernommen. Jagoda Marinic ist mein Gast. Gast heute und Sie haben ja immer wieder klar Stellung bezogen in diesem Krieg, auch als Unterzeichnerin des offenen Briefes, der mehr Unterstützung für die Ukraine eingefordert hat, mehr Waffenlieferungen forderte, damals ja initiiert von Ralf Füchs, und das erwähne ich deshalb, weil der heute im Spiegel, auf Spiegel Online einen Gastbeitrag hat, der konstatiert, dass das Interesse am Krieg hier langsam zu schwinden scheint und der nochmal so eine, ja, ich würde schon sagen, eine Breitseite abliefert gegen Olaf Scholz, gegen den Bundeskanzler, unterm Strich nicht entschieden genug an der Seite der Ukraine zu stehen. Stehen Sie da an der Seite Ralf Füchs in dieser Kritik nach wie vor?
Ja, wenn man das liest, dann ist man eher schockiert, wie wenig sich da getan hat. Also, dass der Text genauso gut im Juni hätte erscheinen können. Und ja, da stehen inzwischen, gibt es ein paar Waffenlieferungen mehr. Aber was er hervorhebt, ist, dass Deutschland nach wie vor diese Sätze, die aus der USA eben durchaus kommen, nämlich die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, dass Olaf Scholz da ganz viele Grauzonen lässt. Dass es immer heißt, eben Russland darf ihn nicht gewinnen, Ukraine darf ihn nicht verlieren. Was heißt das präzise? Und ja, interessanterweise ordnet Ralf Füchs das oft so ein, wie ich es auch einordne. Und er macht es in dem Text eigentlich sehr klar. Frustrierend an dem Text ist tatsächlich, dass ich denke, wie oft soll sich das jetzt wiederholen? Und hat sich durch die Debatten in Deutschland in den letzten 6 Monaten, also wo man dann immer diese ganzen Zweifel und Überlegungen und unsere Angstdiskurse hatte, die eben weniger sicherheitspolitisch orientiert waren, letztlich so das normalisiert, dass wir einen Kanzler haben, der denkt, er kann mit so einer halben Unentschiedenheit, aber irgendwie doch dabei bei dieser Krise durchkommen.
Aber ist das nicht die Unentschiedenheit letztendlich des gesamten Westens? Also Frankreich ist da jetzt sicherlich nicht engagiert, Großbritannien vielleicht, was Lieferung von Waffen und dergleichen angeht, auch die USA haben sie genannt, aber auch die sind ja letztendlich auf einem Kurs, der sagt, klar sind wir an der Seite der Ukraine, aber diese Unterstützung endet da, wo wir eine zu große Eskalation mit Russland fürchten. Da ist doch Olaf Scholz nicht allein in dieser politischen Linie.
Ja, also die USA, würde ich schon sagen, haben da sehr anders agiert. Also die USA haben ja von Anfang an die Ukraine so ausgestattet, dass sie sich in der Art wehren konnten, dass dann die Leute in Deutschland auch gesehen haben, ups, wir haben diesen Konflikt unterschätzt. Also auch Militärexperten, die dann nicht gesehen haben, wie viel Kraft auch in dem Wunsch nach Selbstverteidigung der Ukrainerinnen und Ukrainer liegt. Ich glaube, dass was stimmt ist, dass es eine europäische Perspektive bei vielen ist. Also ich denke, dass viele Länder Europas diese eigene Sicherheitsarchitektur nicht durchdekliniert haben und dass es für Europa ein eher kritischer Moment ist, dass wir mit Macron jemanden haben, der da im Moment auch unklare Botschaften sendet. Also dass es früher von Frankreich aus doch Ambitionen gab, zu überlegen, wie liegt Europa eigentlich in diesem geopolitischen Mächtekraftfeld. Und dass Macron, glaube ich, durch die eigenen rechten Kräfte im Land, die auch teilweise sehr Putin-nah sind, so keinen so klaren Kurs in diesem Krieg im Moment fahren kann. Das heißt, für mich ist die Frage, kann Deutschland dann angesichts unserer Geschichte und angesichts der Verantwortung, die wir eben auch haben, wenn es um solche Vernichtungskriege geht, vielleicht sowohl rhetorisch erstmal und dann eben auch mit konkreter militärischer Hilfe, da vielleicht in Europa eine, ich sag ungern Führungsrolle, aber doch vielleicht Leitbilder vermitteln und Debatten vermitteln, die insgesamt klar machen, dass Europa sich nicht so auf die USA stützen kann, wie wir das vielleicht in den letzten Dekaden erlebt haben.
Wobei das natürlich auch die Frage ist, also wie nimmt man diese deutsche Rolle wahr und worin sollte sie bestehen? Ich habe hier Aussagen von Michael Müller, dem früheren regierenden Bürgermeister von Berlin, der jetzt im Bundestag sitzt und da Außenpolitik macht für die SPD, der dann nochmal einen, ja, früher hätte man gesagt, klassischen sozialdemokratischen Ansatz anpreist. Heute ist es ja auch in der SPD nicht mehr so ganz klar, aber auf jeden Fall eine Stimme, die auch sagt, wir müssen Gesprächskanäle offen halten. Ich spiele das gerade mal ein.
Es wäre gut, wenn auch das Außenministerium verstehen würde, dass man jenseits von Putin Gesprächskontakte und Kanäle braucht, um möglichst, so wie die Situation da ist, auch schnell in Verhandlungen kommen zu können.
Das sagt der SPD-Außenpolitiker Michael Müller, der ja diesen Vorwurf, den man ja häufiger hört, da erhebt, dass wir, also deutsche Außenpolitik, letztendlich nicht genug Führungsrolle übernimmt, aber Führung in dem Sinne auch Lösungen zu finden jenseits des Schlachtfeldes.
Also mir steht dieser Vorwurf so ein bisschen im luftleeren Raum. Ich weiß überhaupt nicht, auf was sich Michael Müller da konkret beziehen möchte. Hat er irgendwie eine Liste der Gäste, die Baerbock empfangen hat, und hat dann gesehen, dass Vertreter aus Russland fehlen? Also ich finde, dass die SPD oder Teile der SPD dann in einer Art und Weise schießen, wo man tatsächlich den Eindruck hat, sie möchten suggerieren, dass Politikerinnen wie Baerbock, die relativ klar andere Botschaften Richtung Russland senden, eben hier nicht alles tun, um dazu beizutragen, dass dieser Krieg bald zu Ende kommt. Und der Beitrag dieser Seite ist eben, die Ukraine so zu stärken, dass sie in einer guten Verhandlungsposition wären. Und auf der anderen Seite ein Michael Müller, der dann behauptet, man könne mit Russland gerade diplomatische Beziehungen führen, wo ich mich frage, weiß er, wie viele Leute Putin eingesperrt hat oder wie viele Journalistinnen verschwunden sind? Also wer traut sich denn im Moment jenseits der Putin-Linie wirklich gute außenpolitische Beziehungen, die nicht die Putin- und Kriegslinie sind, während die Russland gerade verfolgt? Also ich finde, eine ganz komische Rhetorik, die eigentlich für mich mehr zu tun hat, damit jene zu diskreditieren, die ganz klar an der Seite der Ukraine stehen. Und wenn es in Russland eine Opposition gäbe, die stark genug wäre, sich Putin entgegenzustellen, da bin ich ziemlich sicher, dass sowohl das deutsche Außenministerium als auch andere Außenministerien sehr schnell dabei wären, Verbindungen zu diesen Persönlichkeiten zu suchen, wenn sie nicht unterhalb der Schwelle sowieso hätten, Öffentlichkeitswahrnehmung.
Ja, also ich würde noch lautere Motive vielleicht dahinter vermuten, als die Diskreditierung.
Lautere oder gut bessere? Lauter im Doppelsinn.
Also, nein, ich glaube, es gibt nach wie vor eine starke Tradition. Und mich erinnert das an eine Aussage, die Bill Clinton zugeschrieben wird. Okay, das datiert auch zurück in die 90er Jahre, aber der Helmut Kohl mitgegeben haben soll: Ihr Deutschen in Europa, ihr habt die Rolle, mit Russland ein vernünftiges Verhältnis zu entwickeln, auszutarieren für die europäische Friedensordnung. Das ist euer Job. Und ich glaube, das ist ein ganz starker Drang, der in der SPD wahrscheinlich stärker ist als in anderen Parteien, dieser Rolle gerecht zu werden und zu sagen, wir müssen in irgendeiner Form ein Auskommen finden, das unterm Strich mehr Frieden schafft für Europa, als wir es im Moment haben.
Herr Frenzel, da möchte ich entschieden widersprechen, dass das lauter, weil die diplomatischen Beziehungen, die in diesem Sinne geführt wurden, sind jene diplomatischen Beziehungen, die einen Schröder bei Gazprom eingekauft haben, die uns diese Gasabhängigkeit von Russland, also das waren eigentlich vorwiegend die ökonomischen Ziele, die dann diplomatisch umgesetzt worden sind. Also ich denke, dass wir im Moment an einer Kehrtwende, nämlich der Zeitenwende dieser Diplomatie sind, und dass es für mich keine Lösung wäre, jetzt weiterzumachen wie gestern, dass es vielleicht auch diese Art Pause braucht, um dann im nächsten Schritt zu gucken, wenn wir diplomatische Beziehungen zu Russland suchen, dann kann das nicht mehr dieses Buddytum sein. Diese Bilder von Lavrov, wie er mit Steinmeier schön sich die Schultern tätschelt, das sind Bilder, die aus heutiger Sicht für mich wirklich schwer zu schlucken sind. Und ich denke, dass ich diese Pause gerade fast dankbar annehme und hoffe, dass sich in Russland Persönlichkeiten formieren, die diplomatische Beziehungen wollen, um Russland in eine andere Richtung zu führen, nämlich in eine, die die Weltordnung respektiert, die Völkerrecht respektiert, und dass man zu diesen Menschen dann diplomatische Beziehungen sucht und von mir aus auch guckt, welche wirtschaftlichen Eliten bereit sind, sich von Putin abzukehren. Da gibt es ja auch das große Thema der wirtschaftlichen, der Reichsten, die teilweise verschwinden in Russland. Also es gibt da viele Menschen, die Putin im Land durchaus bekämpfen würden, und da zu gucken, wie kommt man an die ran und stärkt die, fände ich richtig. Aber diese alte Diplomatie, von der müssen wir uns abkehren, sonst auch die ganze Zeitenwende ein leerer Slogan.
Bedeutet aber natürlich erstmal in der Konsequenz, dass wir den Draht, die Verhandlungsmöglichkeiten Leuten wie Erdogan überlassen.
Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir mit ihm reden würden, die Verhandlungsmöglichkeiten, die Putin wollte, uns irgendwas geben würden. Also ich glaube nicht, dass wir sie Erdogan überlassen. Ich glaube, dass diese autoritären Kräfte ihre Strippen untereinander ziehen, so wie sie ohnehin ziehen wollten, und dass unsere Aufgabe ist, unsere Verhandlungssituation so zu verbessern, dass wir mit den autoritären Kräften wieder auf Augenhöhe reden können. Denn nämlich, weil die sich zusammentun, von Erdogan über Putin und so weiter, stehen wir manchmal da und wissen nicht, wie weiter. Also mein Vorschlag, um das Ganze wieder besser zu kriegen, wäre geopolitisch eben Europa wieder zu stärken, die alten Bündnisse zu stärken und dann in Russland dann zu verhandeln, wenn sie bereit sind, die Weltordnung, wie sie ist, zumindest als Verhandlungsziel wieder anzuerkennen und nicht eine Verschiebung dieser Weltordnung suchen.
Wir schauen auf die Themen an diesem Montag, an diesem 2. Januar, und da geht es schon gut los. In Lützerath in Nordrhein-Westfalen, das Dorf, das verschwinden soll für den Abbau von Braunkohle. Ein Dorf, das seit einiger Zeit schon besetzt ist von Aktivistinnen und Aktivisten, die eben diesen Abriss verhindern wollen. Die Polizei wird in den nächsten Tagen räumen, das ist angekündigt. Und deshalb haben jetzt heute Aktivisten eine erste Barrikade auf einer Zufahrtsstraße aufgebaut. Jagoda Marinic, Lützerath ist ja Teil dieses Kompromisses mit dem Stromproduzenten, mit RWE, so nach dem Motto, das kriegt ihr noch. Aber dafür steigt ihr früher aus der Braunkohle, nämlich schon 2030. Ist das ein schmutziger Deal?
Ja, sicher, ist ein schmutziger Deal. Und ich finde das ein ganz schwieriges Thema und gebe zu, ich bin irgendwann auch ein bisschen ausgestiegen aus der Begleitung, so, weil das war so komplex. Also man hat Also man hatte dann irgendwann ja selbst die Leute, die dann in der Gegend wohnten, die nicht mehr wollten, dass so viel Proteste sind, die sagen, wir wollen jetzt Ruhe bei dem Thema. Also die Grünen an der Macht waren ja vorher auf der Seite der Protestierenden, sind aber jetzt eigentlich die mächtige Seite, die nicht. Also wir haben da wirklich so eine klassisch verworrene Situation. Und ich frage mich halt, wie lange man sich da wie verkämpfen muss. Ich glaube, ich bin da jetzt am ersten Mal an dem Punkt, wo ich denke, die Klimaproteste und die Klimaaktivisten an sich müssen sich tatsächlich überlegen, von letzter Generation bis Lützerath oder wie auch immer, wie radikal sollen die Proteste werden, wie kommen wir voran und wie bewegen wir letztlich das große Ganze. Also ich habe manchmal Angst, dass wir uns wirklich festbeißen an solchen komplexen Fällen wie Lützerath und ob nicht doch mal so ein Kompromiss akzeptiert werden müsste, um dann zu gucken, wie schaffen wir dann auf Dauer das große Ganze.
Ja, ich meine, es ist das berühmte kleinere Übel, ne? Wobei natürlich jetzt Aktivisten an dieser Stelle sagen würden, das müsste gar nicht sein. Also wie sinnvoll ist es noch, wenn wir 2030 aussteigen aus dieser Technologie, dass wir jetzt nochmal so einen Braunkohletagebau weiter aufmachen?
Finde ich auch richtig. Und dass es auch in den Studien teilweise eben Studien von RWE gab, auf die man sich beziehen musste. Und da sind sehr viele Dinge, wo ich sage, das könnten wir jetzt eine eigene Sendung machen und alles aufarbeiten und hätten immer noch nicht alles gesagt, ne? Aber ich fand ja interessant in dem Aspekt auch, dass wie soll jetzt dieser Protest stattfinden? Also man merkt, dass die Art eben da diesen Ort so lang zu blockieren, führt ja auch dazu, dass selbst jene, die mal dabei waren, irgendwann sagen, jetzt reicht's uns, wir können nicht mehr. Also wie verhindert man jetzt eigentlich angesichts der Zeit, die rennt, diese Zerspaltung dieser Proteste, das interessiert mich an der Frage mit am meisten.
Zumal, ich meine, die größere Aufgabe liegt dann im Osten des Landes. Ne? Im Westen hat man in gewisser Weise eine Lösung gefunden, wenn auch vielleicht manche jetzt sagen, der Preis ist zu hoch. Das ist ja das, was Robert Habeck jetzt auch zwischen den Jahren nochmal probiert hat. Mit Blick auf Ostdeutschland, können wir da nicht auch vielleicht Wege finden, früher aus der Braunkohle auszusteigen? Nicht erst 2038, sondern eben idealerweise auch 8 Jahre früher. Da gibt es nicht so positive Signale da zum Beispiel von der Landespolitik bisher.
Ja, da fand ich aber auch sein Vorgehen ein bisschen fast untypisch, Habeck. So ja. Jetzt, das war ein bisschen wie der Tomburo spricht vor den vor dieser Gesellschaft und sagt, was passieren soll mit dem ÖRR. Und so hatte ich auch das Gefühl, wenn Robert Habeck weiß, dass gerade im Osten Deutschlands auch so ein partizipative Ansprüche gibt, warum man da jetzt als Wirtschaftsminister rausgeht und sagt, die sollten und nicht vielleicht erstmal vor Ort guckt, wie man die Leute dazu kriegen könnte, weil das ja sinnvoll wäre zu sagen, 2030 sollten wir raus. Also vom Zeitpunkt hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, man überlagert da jetzt diese Debatte um Lützerath und NRW und dass die Grünen in NRW so eine Realo-Politik machen, indem man jetzt eben sagt, jetzt reden wir doch mal über den Osten und was die auch noch müssten und sollten. Und ich glaube, dass der Osten sogar würde, wenn man tatsächlich mal anfängt, anders gemeinsam drüber nachzudenken. Aber das richtig Interessante ist, wir sind ja nach einem Jahr hier zusammen, wo wir drüber uns fragen müssen, wird es jetzt weitergehen mit letzte Generation und kleben Klimaproteste, sagen wir müssen radikaler werden, werden ja aber doch nicht ganz radikal, ne? Also man beschmeißt Bilder, aber hat dann doch Glasfront davor und zerstört sie nicht. Da finde ich interessant, die Extinction Rebellion, so die Gegenorganisation zur letzten Generation, haben jetzt gesagt, sie würden in Großbritannien diese Art des Protestes nicht mehr machen, des Blockierens und sich festkleben, sondern sie wollen zurück zur alten Form des Protestes, nämlich die Massen der Gesellschaft hinter sich zu bringen, um die Politiker zu bewegen. Und das wäre für mich jetzt gerade wirklich die große Frage, wie schaffen wir es nach dieser großen Aufspaltung, Radikalisierung, Stunden des Streits über Kunstwerke und Protestformen zurückzukommen, zu schaffen es Protestierende doch nochmal eine Protestform Haltung zu entwickeln, die die Massen hinter sie bringen. Denn da war die Klimabewegung vor Corona, die hatten Millionen Menschen auf der Straße. Da war ein immenser Druck auf die Politik. Das wird man mit Lützerath nicht schaffen, ganz gleich, was da passiert. Mhm. Wie kriegen wir diese Millionen wieder dorthin, dass sie sagen, ja, Klimapolitik muss eigentlich ja, bei den politisch Verantwortlichen gemacht werden.
Ja, und ich habe es ja vorhin angekündigt, ne? Mein guter Vorsatz für 2023, Jagoda Marinic, den kann ich jetzt an dieser Stelle mal benennen. Mehr Handykontrolle, weniger Handyzeit, häufiger weglegen, eigentlich am liebsten irgendwie sowas einführen wie Bürozeiten auch für mein Telefon. Und damit komme ich zu einer Meldung, über die ich mich sehr gefreut habe, nämlich aus einem Dorf in Indien, das nämlich genau eine solche Strategie gefunden hat, nicht nur individuell, sondern für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Und das sind immerhin rund 3.500 Menschen. Da gibt es jetzt jeden Tag zwischen 19 und 20.30 Uhr ein Handyverbot und also alle Bildschirme. Da müssen die Bewohnerinnen und Bewohner auf Fernsehen, Handys und Internet verzichten. Und angekündigt wird das mit einem Sirenen. Ton für alle. Wäre das was für Sie?
Also wenn ich im Dorf leben würde, ja. Also ich finde das sehr reizvoll. Ich kann den Vorsatz verstehen. Ich habe lang nach Corona, da war ich wirklich extrem süchtig, weil das hat ja alles Sozialleben ersetzt in diesen wir zum Bleiben zu Hause. Da wollte ich mir dieses Klapphandy anschaffen und mich selbst kontrollieren. Aber dann fing ich eben an, andere Bildschirme anzugaffen. Ja, ich glaube, dass wir uns gar nicht klar machen, welche geistige Verarmung auch wir haben, indem wir dauernd dieses Innenleben so in die Frage richten, was passiert denn da? Mhm. Und welche Art Feedbackschleifen gibt es da? Und welche Art, ich meine, da kommen tolle Sachen rein, ich mag die Communities, aber es ist, wenn man die Stunden ansieht, die da Menschen inzwischen verbringen, und da geht es ja auch um Kinder, vor allem da in dem indischen Dorf, dass die Kinder ja irgendwie nach Corona extrem süchtig waren nach Handys und dass die Eltern, indem die Bildschirme aus sind, sich wieder um die Kinder kümmern, dass man die Redezeit erhöht. Also es ist unfassbar, was für eine Psychofalle dieses Handy geworden ist. Also wie die gestrickt sind, dass sie wirklich dieser Suchtfaktor so extrem wird. Ja, ich würde am liebsten, ja, manchmal träume ich ja davon, dass wir einen nächsten Entwicklungsschritt haben, der das alles so langweilig macht, dass wir was Neues haben, was uns wieder viel, viel mehr in die Welt, die ja auch für mich sinnlich fassbar ist, zurücksuchten.
Das bringt mich jetzt gerade noch auf eine andere Idee, aber nee, die stelle ich mal gerade zurück, wie man das Internet langweiliger machen könnte. Aber ich fand vor allem so reizvoll diese Idee mit diesem gemeinsamen Zeitfenster, weil ich glaube, das ist natürlich auch die Gefahr oder auch das Suchtpotenzial, dass man das Gefühl hat, da draußen ist immer irgendwie noch mehr und wenn ich da jetzt nicht bin, sind da alle anderen. Und dass man so einfach gemeinsam für sich festlegt, nee, es gibt solche Fenster, wo wir alle nicht, sagen wir mal, auf Instagram, Twitter, wo auch immer sind oder im Netzwerk spielen, das ist ja auch noch eine Dimension, die da ganz wichtig ist. Ist das zu illusorisch? Könnte ja die EU-Kommission mal festlegen, dass sie sagt, von, sagen wir mal, 20 bis 22 Uhr machen wir mal testweise Montag bis Freitag ist Internet aus.
Ja, wenn man sieht, was die Böller-Verbotsgedanken an Protesten auslösen, sehe ich das nicht, dass Leute sich steuern lassen wollen, wie sie ihr Handy führen. Und um einen kleinen Kratzer in die Fantasie zu machen, man hat eben auch keine Dorfstruktur mehr. Ich glaube, in einem Dorf entsteht natürlich sofort so ein Zwischengenerationengespräch und man geht auch mal schneller raus. Ich glaube, die Frage dahinter ist ja, wie gehen wir mit diesen Isolierungs- und Einsamkeitsfragen auch der heutigen Zeit um? Und viele sind ja im Netz, weil sie dann auch, man hat in Berlin sind es glaube ich 40% Single-Haushalte, die sind dann eben auch allein zu Hause, die können dann was Sinnvolleres machen als Surfen, aber hinter der ganzen Surfsucht steckt eigentlich eine riesige Thematik. Insofern glaube ich, kann dieses kleine Dorf Pionier werden, nicht nur im weniger Surfen, sondern auch, wie kommt man raus aus der Isolation?
Mhm. Ja, Gunnar Marinic sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich hätte fast die Zeit vergessen über unser schönes Gespräch. Aber vielen Dank, dass Sie auf die Uhr geguckt haben und ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch.
Ich mich auch. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.